Jo! Herzlich willkommen zu unserer 100. Folge. Heute ist große Jubiläumsfolge mit Jonas und mir, Johannes, weil wir es geschafft haben, 100 Folgen von diesem Podcast aufzunehmen.
Ja, und ihr habt es geschafft, euch 100 Folgen von uns beschwafeln zu lassen.
Das ist eigentlich noch viel wahnsinniger, wie die aufzunehmen. Also es ist ja eine Sache, das aufzunehmen und das dann in den Äther zu pusten, so ein bisschen in den digitalen. Ist was ganz anderes, sich das dann auch anzutun. Also deswegen ein großer Glückwunsch auch für euch, an euch alle, dass ihr es euch jede Woche wieder schafft, mit uns eine Stunde zu verbringen mindestens. Das, also gibt es viele Leute, denen wäre das wahrscheinlich zu viel, sage ich mal. Ja.
Manchen ist es auch zu wenig, also.
Heute wollen wir ein bisschen lockerer vorgehen. Einfach mal so, wir haben jetzt auch wirklich viele sehr schwere Themen behandelt in der letzten Zeit. Und von daher würden wir heute auf der einen Seite über abgelehnte Erfindungen sprechen. Die Wut auf Neues, habe ich es betitelt im Skript. Also, weil wir ja jetzt viel über Erfindungen, Ideologien aus der Vergangenheit geredet haben und wir die immer kritisiert haben und wir immer so ein bisschen zurückgeschaut haben und die waren, die aus der mit dem rückblickend auf dem Stuhl der Geschichte saßen und die verschiedenen Strömungen ein bisschen zurückverfolgt haben, wollte ich jetzt heute auch mal drüber reden, was es denn so für Erfindungen gab, die in ihrer Zeit nicht angenommen wurden, die lächerlich gemacht wurden, die wir heute aber für selbstverständlich halten und in unserem Alltag benutzen. Und diese andere Seite der Geschichte zu beleuchten, nämlich nicht nur Leute, die Dinge erfinden, die dann erst für großartige Neuerungen gehalten werden und dann ganz schrecklich enden, wie wir das so oft besprochen haben im Podcast, sondern heute mal das Gegenstück, Erfindungen, die eigentlich vielleicht sinnvoll waren oder die sich auf jeden Fall durchgesetzt haben und zu unserem Alltag gehören, aber damals als erstes breite Ablehnung in der Öffentlichkeit erfahren haben. Ja. Und ich glaube, damit können wir erstmal einsteigen und dann machen wir die Selbstbeweihräucherung und ein bisschen einen Ritt durch die 100 Folgen, ein bisschen Director's Cut, ein bisschen Kommentare von uns zum Verlauf des Podcasts bis hierher, dann in der zweiten Hälfte, würde ich sagen. Oder, Jonas? Dann kriegen die Leute ein bisschen was mit, wenigstens was interessant ist, bevor wir nur Meta
bevor sie abschalten können. Das ist typisch Berliner heiße Luft. Das Produkt ist wertlos, heißt es in einem Brief von Heinrich Dreser, Leiter des Pharmakologischen Instituts von Bayer, in dem er die Erfindung des Aspirins durch Felix Hoffmann ablehnt. Zu diesem Zeitpunkt hält Bayer noch an seinem Star-Schmerzmittel Diacetylmorphin fest. Diese alternative Droge gab den Fabrikarbeitern ein belebendes und heroisches Gefühl, weshalb Bayer beschloss, sie treffend Heroin zu nennen. Später wurde beschlossen, Heroin wegen seiner bedenklichen Nebenwirkungen vom Markt zu nehmen. Der Vorstandsvorsitzende von Bayer intervenierte schließlich, um die Entscheidung von Dreser zu überstimmen und Aspirin als Hauptschmerzmittel von Bayer zu akzeptieren. Mehr als 10 Milliarden Tabletten Aspirin werden heute schätzungsweise jährlich geschluckt.
Ja, es gibt ein Paralleluniversum, in dem diese Entscheidung nicht getroffen wurde, der Beschluss von Dreier stand und heute 10 Milliarden Tabletten Heroin genommen werden würden. Das ist ein spannendes Alternativuniversum. Aber auch trotz dieser Entscheidung, trotz der Einführung des Aspirins, ist ja Heroin weltweit immer noch relativ verbreitet. Ne? Ja, ist mal generell lustig, dass Bayer Heroin erfunden hat. Will ich immer mal wieder hervorheben, finde ich sehr, sehr unterhaltsam. Und dass eben, ja, also die großen Drogen, die uns im 20. und 21. Jahrhundert so beschäftigt, oder vor allem zweiten Hälfte des 20. und im 21. Jahrhundert so beschäftigen, in der Sozialpolitik und so weiter, die wurden eigentlich fast alle von Deutschland erfunden. Finde ich sehr lustig. Einfach, ne, Meth, Heroin.
Ja, wir haben Betäubung am nötigsten. Offensichtlich.
Die ganzen Giftstoffe wie Sarin und so ja auch, die dann, haben wir in der vorletzten Folge gehört, wie die in Tokio eingesetzt wurden. Ja, also hier sehen wir schon so die beiden Seiten des technologischen Fortschritts. Auf der einen Seite wird Heroin erfunden, auf der anderen Seite kann man auch Aspirine erfinden, was ja durchaus berechtigten Einsatz hat im Alltag. Es ist nicht immer ganz klar, was sich davon durchsetzt, von diesen Erneuerungen. Und was quasi von Anfang an als problematisch angesehen wird und welche Probleme man sieht, welche Bedenken man hat. Das ist auch was heute immer wieder auftauchen wird in der Folge, dass Leute sich Sorgen machen, aber Sorgen um die komplett falschen Dinge. Das würde ich sagen, so das Hauptmuster, was sich bei neuen Erfindungen und technologischem Fortschritt irgendwie erkennen lässt. Wir betrachten neue Erfindungen immer durch die Linse unserer Zeit und nicht durch die Zukunft. Den Blick, den wir zurückhaben jetzt auf die Geschichte. Die Gründe für die Skepsis, die wir generell gesellschaftlich und auch als Privat-Einzelmenschen immer wieder fühlen, wenn es um neue Erfindungen und technologischen Fortschritt geht, ist, denke ich, ein gesundes Gefühl, diese Skepsis, was in Frage zu stellen, was gefährlich sein könnte, was noch nicht ausgereift sein könnte, was zu probieren. Auf der anderen Seite ist es ein ganz schmaler Grat, auf dem man sich da bewegt, zwischen berechtigter Skepsis und einfach mangelndem Wissen und Verständnis, was zu einer gewissen Art von emotionaler Abwehrreaktion führt und zu einer Angst vor einem Kontrollverlust. Ja. Und diese beiden Seiten konkurrieren miteinander im öffentlichen Bild, in unserem gesellschaftlichen Bild und wahrscheinlich auch in unseren privaten Gedanken, wenn wir neue Erfindungen haben. Ein ganz spannendes, lustiges Beispiel dafür fand ich die Geschichte des Regenschirms, weil man jetzt heutzutage wirklich nicht denken würde, dass der Regenschirm mal eine Lobby hatte, die gegen ihn mobilisiert hat. Und dass der Regenschirm tatsächlich mal was Kontroverses war, worüber in der Londoner Gesellschaft des 18. Jahrhunderts jahrelang diskutiert wurde. Also, Jonas, bitte.
London im 18. Jahrhundert. Eine regnerische Stadt voller Pferdekutschen und matschiger Straßen. In dieser Kulisse tauchte ich, Jonas Hanway, mit einem unauffälligen, aber bahnbrechenden Gegenstand auf, dem Regenschirm. Als Hanway begann, sich mit diesem seltsamen Gerät durch die Stadt zu bewegen, erntete er Gelächter und Hohn.
Das bist wirklich du, Jonas. Wenn du dich durch die Stadt bewegst, erntest du auch immer Gelächter und Hohn.
Singing in the rain, ey. Der Regenschirm galt als weibisch und überflüssig, eine lächerliche Modeerscheinung. Besonders die Kutscher sahen ihn als Bedrohung für ihr Geschäft. Warum sollte man eine Kutsche mieten, wenn man zu Fuß trocken bleiben konnte? Hanway aber ließ sich nicht entmutigen. Unbeeindruckt vom Spott der Menge trug er seinen Regenschirm stolz durch den Londoner Regen, bis seine Idee schließlich Akzeptanz fand. Eine Erfindung, die einst belächelt wurde, ist heute aus keinem Haushalt mehr wegzudenken.
Und ich bin mir relativ sicher, dass Hanway sich da von Sonnenschirmen aus Ostasien hat inspirieren lassen im 18. Jahrhundert, was ja auch so die Hochphase der Kolonialzeit war. Und er sich dann wahrscheinlich einfach dachte, wie kann man diese Erfindung, die es an heißen Orten mit Sonne gibt, für einen Ort wie London umfunktionieren, an dem es nie Sonne gibt. Was eigentlich ist am Anfang noch mit seinem, reine Spekulation, mit seinem Sonnenschirm durch London gelaufen und hat dann irgendwann gemerkt, Moment, wenn ich das Ding nicht aus Papier mache, dann geht es mir auch nicht jedes Mal kaputt bei jedem Regenschauer. Und also das wurde jetzt in den Artikeln dazu nicht erwähnt, aber ich gehe schwer davon aus, dass es eine Verbindung gibt.
Ich fand es ganz spannend, dass die Kutscher ihn also den Regenschirm als Bedrohung gesehen haben. Also mit der Kutsche ist man ja immer noch schneller als zu Fuß, höchstwahrscheinlich. Also.
Na, du musst dir vorstellen, die Leute hatten noch keinen so, also wenn du als irgendwie High Society-Person in London unterwegs warst oder auch nur als irgendwie mittelständische Person, dann hast du wahrscheinlich Klamotten an, die nicht so richtig praktisch für den Regen sind im 18. Jahrhundert.
Ja.
Und auch wenn du so einen Überwurfmantel hast, der vielleicht irgendwie gefettet ist oder so. Und dann die Straßen sind sehr matschig oder es gibt schon deutlich mehr noch Probleme mit Unrat wie heute. Und dementsprechend ist so eine Droschke anzumieten, so eine Pferdekutsche quasi taximäßig, war die gängigste Art und Weise, sich in der Stadt dann fortzubewegen.
Ja, eben. Aber warum ist dann der Regenschirm geschäftsbedrohend? Das schließt sich mir ja nicht.
Na, weil es in London die ganze Zeit regnet und wenn die Sonne scheint, nehmen die Leute keine Kutschen, sondern wenn die Sonne scheint, laufen die Leute mal und genießen das und nehmen auch für, wenn es aber schüttet, wie es in London immer regnet, dann nehmen die Leute für kurze Strecken auch immer eine Droschke, um von A nach B zu kommen.
Aber der Regenschirm wird das nicht ändern.
Doch, der Regenschirm ändert das, weil du dann eben quasi potenziell vor allem die kurzen Wege auch im Regen trocken, also ohne dich komplett einzunässen, ohne dein Outfit zu zerstören, von A nach B kommst. Als Gentleman.
Okay, ich meine trotzdem ein bisschen Overreaction von den Kutschern, aber okay.
Ja, ich glaube, dass also die gleichen Kutscher hatten vorher beim Bau der Brücken in London sich mit den Schiffern angelegt. Es gab nämlich ja diese Fähren in London, die über die Themse übergesetzt haben und die hatten es gab wenige Brücken oder nur eine Brücke am Anfang und dann hatten die dementsprechend für viele Lieferungen ein Monopol, wenn du praktisch über die Themse übersetzen wolltest und je mehr Brücken dann gebaut wurden, desto mehr wurden denen ihr Geschäftsmodell gefährdet und die Droschkenfahrer haben sich durchgesetzt. Also, das ist natürlich so, aber das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, wie wenn die Taxifahrer gegen die Uber-Fahrer oder so quasi
Ja.
so ein Verteilungskampf um die Kunden und der Regenschirm wurde durchaus als geschäftsgefährdend wahrgenommen. Verständlicher wie den Regenschirm fand ich die Eisenbahn. Na, das ist schon gruselig. Tonnenschwere Dampfmaschinen, die sich auf einmal durch die Landschaft graben. Die Menschen werden auf unglaubliche Geschwindigkeiten beschleunigt von bis zu 30 Kilometern pro Stunde. Oh mein, oh. So schnell war ein Mensch noch nie vorher. Schneller als jedes Rennpferd, Jonas, stell dir das vor. Und dementsprechend gab es natürlich viel Panik und Besorgnis bei der Einführung der ersten Eisenbahn, vor allem in England. Ist es gut dokumentiert und natürlich dann auch europaweit. Und was sich quasi ab 1825 technologisch von England aus verbreitet hat, hat in den ersten Jahren die Eisenbahnkrankheit mit sich gebracht. Railway Madness.
Alright.
Und die Idee war, dass es was mit den Vibrationen zu tun hat, die in deinem Gehirn, der Geschwindigkeit, die Nerven lockern. Und dann wirst du einfach wahnsinnig und rastest voll aus. Ja, ich hab noch was für dich zum Vorlesen.
Die häufigste Gefahr in viktorianischen Zügen war die Bedrohung durch Eisenbahnverrückte. Viele dieser Personen wirkten beim Einsteigen wie gewöhnliche Fahrgäste, fingen jedoch an zu randalieren, sobald der Zug sich in Bewegung setzte. Um diese Angriffe einzudämmen, wurden Waggons mit geschlossenen Abteilen und verschlossenen Türen ausgestattet. Doch das Problem blieb bestehen, da die Opfer oft mit dem Angreifer in einem abgeschlossenen Raum gefangen waren. Zudem gab es keine Möglichkeit zur Kommunikation mit dem Wachpersonal oder anderen Zugbediensteten, was die Hilfe in solchen Situationen erschwerte. Es wird vermutet, dass dieser Wahnsinn auf den Lärm und das Rütteln der Waggons zurückzuführen war. Sobald der Zug an einer Station hielt, beruhigte sich die betroffene Person, bis der Zug wieder in Fahrt kam. Viele Ärzte jener Zeit glaubten, dass das Schaukeln des Zuges die Nerven im Gehirn schädigen könnte, was unkontrollierbares Verhalten zur Folge hatte. Fachleute vermuteten, dass diese Episoden auf eine Manie der Fahrgäste zurückzuführen waren, gekennzeichnet durch rasende Gedanken, schnelles Sprechen und emotionale Ausbrüche. Dementsprechend gingen derartige Vorfälle an Bord von Zügen gegen Ende des 19. Jahrhunderts und mit der zunehmenden Verbreitung der Eisenbahn deutlich zurück.
Also es ist lustig, dass das einfach so ein Anfangsphänomen war, was weit verbreitet war, dass die Leute so ein bisschen ausgerastet sind, wenn sie während der Zugfahrt, weil das für sie alles ein bisschen zu stimulierend war. Und sobald das aber dann normaler wurde und sie auch nicht mehr mit der Erwartungshaltung eingestiegen sind, dass die 30 Kilometer sie schädigen könnten, das hängt natürlich auch mit einer Erwartungshaltung zusammen. Ja, wenn es diese Vermutung gibt und du die ganze Zeit von einer Eisenbahnkrankheit hörst, und du super angespannt und gestresst in diese Eisenbahn reinsteigst, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da manche Leute danach ein bisschen die Kontrolle verloren haben. Und sobald man dann gemerkt hat, da passiert eigentlich nichts, und ich bin ja schon öfter mit der Eisenbahn gefahren und es war vielleicht ein bisschen, ne, die ersten 5 Mal waren stressig, aber jetzt läuft es schon, dass sich dann ein bisschen Routine eingestellt hat bei den Leuten und damit das sich ein bisschen selber gelöst hat, als die Leute gemerkt haben, 30 Kilometer kriegt das menschliche Gehirn gerade so noch hin. Alles drüber aber 30 Kilometer geht noch. Die eigentliche Eisenbahnmanie, die es tatsächlich gab, war, glaube ich, die Börsenblase, die sich um die frühen Eisenbahnen entwickelt hat. Ganz spannend, wie wir das jetzt auch mit verschiedenen Sachen, mit AI gerade sehen, künstlicher Intelligenz und so, dass sich eben dann eine riesige Investmentbubble gebildet hat und die dann in den 1840er Jahren geplatzt ist auch wieder und quasi die große Manie für Eisenbahngesellschaften beendet hat, weil einfach teilweise gab es die Gesellschaften gar nicht, waren einfach nur Scams, teilweise sind sie bankrott gegangen, bevor sie die ersten Meter Schienen legen konnten und teilweise wurden sie einfach wieder aufgekauft von größeren Konglomeraten und das war alles komplett unreguliert und eine wilde Zeit im Eisenbahnmarkt, die 1840er, sage ich euch, wilde Zeiten. Tschu-tschu. Hier noch drei einfach kurze, lustige Anekdoten zu Erfindungen, die wir heute ganz alltäglich sehen und wie sie am Anfang durchaus auch mal mit negativem Feedback aufgenommen wurden. Und dann kommen wir zu unserem letzten Beispiel, Ignaz Semmelweis, den ich am spannendsten fand.
Dieses Telefon hat zu viele Unzulänglichkeiten, um ernsthaft als Kommunikationsmittel in Betracht gezogen zu werden. Das Gerät ist von Natur aus ohne Wert für uns. Ein interner Vermerk der Western Union von 1876.
Lustig, oder? Dass das Telefon am Anfang als, ne, wir haben doch ein Morsegerät. Was soll das? Kompletter Quatsch. Vollkommen unnötig. Was muss ich den reden hören, wenn der mir einfach das kurz morsen kann? Ist doch viel praktischer. Warum habe ich jetzt ein halbes Jahr Morseschulung gemacht, wenn ich den so hören kann? Was soll all diese Probleme schon im 19. Jahrhundert? Und der Morseapparat wurde vom Herrn Morse, da auch ganz spannende Anekdote, erfunden, um zu einer Vernetzung der Staaten zu führen, in den noch jungen Vereinigten Staaten. Und er hatte ganz viele politische Ideologien. Der war, glaube ich, auch Maler und Künstler und hatte ganz viele politische Ideen für so einen Zentralismus. Und dafür war es quasi notwendig, die weit verteilten Orte enger zusammenzubringen, die verschiedenen Staaten. Und also der Morseapparat war in seiner Erfindung ein zutiefst politisches Konzept schon von Anfang an. Es war nicht nur so eine Erfindung, wo danach das sich quasi große politische Auswirkungen hatte, wie das Telefon das wahrscheinlich hatte oder die Eisenbahn zum Beispiel. Die Eisenbahn ja ein Riesenbeispiel für soziale Umwälzungen. Auf einmal konnten die Leute aus dem Land einfach in die Städte ziehen. Es kam zu dieser, ne, du konntest zur Fabrik schneller. Es konnten Fabriken auch woanders gebaut werden, weil du mit der Eisenbahn viel besser Sachen transportieren konntest. Und auf einmal entwickeln sich diese ganzen urbanen Zentren, die industrielle Revolution, diese große soziale Krise des 19. Jahrhunderts, der Frühkapitalismus, all das geht ja daraus hervor. So, da braucht man die Eisenbahn und die Dampfmaschine für. Und beim Morse-Apparat war es tatsächlich so, dass er in seiner Konzeption das schon mit drin hatte. Sehr, sehr spannend.
Ja, ich habe so das Gefühl, diese Skepsis gegenüber neuen Kommunikationsmitteln und so weiter, das ist auch heute noch verbreitet. Gerade so, keine Ahnung, wenn man in die Beamtenstuben der Republik schaut, gibt es da genug Leute, die mit Digitalisierung nicht viel anfangen können? Leider immer noch nicht, auch wenn sich das gar nicht ändert langsam.
Fairness halber, die Deutschen haben vor ein paar Jahren eine Studie gemacht, ob man nicht für Hacking-Sicherheit und digitale Sicherheit Machbarkeitsstudie, ob man nicht doch auf Schreibmaschinen umstellen soll, in gewissen Bereichen des Apparats, wo es eben um hochsensible Daten geht. Und ich meine, es klingt lächerlich, es klingt wie die deutscheste Lösung für IT-Sicherheit, die Schreibmaschine und das Faxgerät, aber tatsächlich könnte das ja funktionieren. Also tatsächlich, good luck, Hacking, den Aktenschrank in einem deutschen Büro ohne Internetzugang. Mit Arbeitszeiten von 9 bis 1 Uhr und einer sehr schwierigen Terminfindung. Viel Spaß, die zu hacken. Du kriegst da nicht mal einen Termin. Das willst du dir hacken. Also das ist tatsächlich, das wäre das sicherste für unsere Staatsgeheimnisse, wenn es einfach alles wieder zurück zum Papier gehen würde. Ja. So viel dazu zur Technikskepsis des deutschen Staates und der Unwilligkeit, sich da umzugestalten.
Ja, dann kommen wir doch zur nächsten Erfindung. Die drahtlose Musikbox hat keinen vorstellbaren kommerziellen Wert. Wer würde für eine Nachricht zahlen, die an niemanden gesendet wird? David Sarnoffs Associates lehnt in den 1920er Jahren einen Vorschlag für Investitionen in das Radio ab. Ja.
Ja, Die Idee, du funkst da einfach deine Sachen ins Nirgendwo, ohne dass die Leute persönlich erreicht werden, ist doch kompletter Quatsch. Das funktioniert doch überhaupt nicht. Wie willst du, also, ja, David Sarnoff wäre auf jeden Fall von unserer heutigen Welt voller Nachrichten, die ins Internet geballert werden, ohne Adressaten. Das ist sehr fasziniert, glaube ich.
Ah, gut, das letzte Zitat hier ist ganz lustig. Wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören? H.M. Warner von den Warner Brothers bei der Ablehnung eines Vorschlags für Filme mit Ton im Jahr 1927.
Ja, das ist sehr lustig. Wenn ihr Schauspielerfreunde oder Freundinnen habt, dann könnt ihr ihnen dieses Zitat als T-Shirt schenken. Vielleicht sollten wir von alle Zeit der Welt zur 100. Folge einen T-Shirt-Shop eröffnen und das erste T-Shirt sollte sein, wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören. Das Stummfilm Ultras, alle Zeit der Welt, wer zum Teufel will Schauspieler sprechen hören. Make Cinema Mute Again, ich will was lesen. Ich will kurze Unterbrechungen zum Innehalten lesen. Ne? Und dann will ich wieder, dass was passiert. Und dann will ich wieder, dass der Dialog eingeblendet wird, Fullscreen. Das ist die einzige Art, Filme zu genießen. So ein bisschen wie die Amish, nur für Kino. Ne, die Amish haben ja auch irgendwann beschlossen, es gibt ja immer wieder so deutsche religiöse Sekten, die auswandern und halt dann irgendwann im 19. Jahrhundert beschlossen haben, okay, bis hierhin und nicht weiter. Elektrizität ist ein Schritt zu viel, aber keine Ahnung. Knöpfe sind auch zu modern, aber wir hören genau vor den Knöpfen und vor, keine Ahnung. Hier hören wir auf, hier ziehen wir die Grenze. Für uns sind nur Filme bis 1928 was wert, weil wir die copyright-frei als Public Domain auf unserem YouTube-Channel als Bebilderung dieses Podcasts verwenden können, vor allem.
Ich hätte jetzt sogar auch noch ein anderes Zitat, ein sehr kurzes, von Wilhelm II., letzter deutscher Kaiser. Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Ja, das ist ja wohl auch nicht so eingetreten.
Er war ein großer Pferdefan. Ne? Das ist auch so ein Phänomen, dass jemand sehr gern reitet und das dann nicht einsieht, dass, ja, dass das frühe Automobil eine echte Konkurrenz zu seinem perfekten Pferd ist.
Also ich glaube, ich kann es verstehen.
Weil das Auto kommt nicht, wenn er seinen Namen ruft.
Ja.
Das Auto frisst mir nicht aus der Hand.
Aber generell gab es ja eine große Skepsis dem Auto gegenüber am Anfang. Es war laut, es hat gestunken. Es sind viele Leute gestorben, weil ich glaube, das war schon ein bisschen Wild West auf den Straßen damals. Es sind eben auch die meisten Leute zu Fuß gegangen noch.
In Berlin ist es heute noch Wild West auf den Straßen. Was ich da über die Railway Madness vorhin gehört habe, was wir da gehört haben, die ist ja offiziell dann abgeklungen, außer in der U8 in Berlin. Da existiert die jeden Freitag und Samstagabend weiter. Also am besten zu genießen vor 11 Uhr. Danach wird es ein bisschen sketchy. Danach werden die Darsteller ein bisschen touchy.
Dann wissen wir ja schon, was wir bei meinem nächsten Berlin-Besuch machen werden. U8.
Ja, wir nehmen eine Folge in die U8 auf. Das wäre mal eine geile Idee. Wir setzen uns mit den Mikros in die U8, nehmen ein Skript mit, suchen uns eine laute Ecke. Und dann will ich mal hören, wer sich über die Soundqualität noch beschwert bei den Folgen danach. Wir müssen einfach mal so einen richtigen Tiefpunkt setzen. Ja. Wir haben jetzt einen Kommentar bekommen auf unsere erste Folge, die ich ja damals noch irgendwie mit meinem Webcam-Mikrofon aufgenommen habe. Dass ich mich anhören würde, als würde ich mit einem Socken im Mund sprechen. Dass ich nuscheln würde, als hätte ich Socken im Mund. Und das stimmt tatsächlich. Wenn man sich unsere erste Folge anhört, dann klinge ich, als hätte ich zwei Socken im Mund. Aber dazu muss ich auch sagen, warum auch nicht? Ich war ein bisschen versucht, für die 100. Folge mir heute einen Socken im Mund zu stecken mit dem guten Mikro. Einfach nur, um zu beweisen, dass ich mir einen Socken im Mund stecken kann für die Aufnahme, war nicht. Ja. Apropos Socken im Mund. Unser letztes Beispiel, Ignaz Semmelweis. Perfekte Überleitung tatsächlich zu der sehr tragischen Geschichte eines Mannes, der eigentlich nur wollte, was alle Eltern wollen. Dass sich alle die Hände waschen, bitte. Bitte die Hände waschen. So Ignaz Semmelweis, ich weiß nicht, der hätte eigentlich während der Corona-Zeit auf allen Werbekampagnen sein sollen. Ich weiß nicht, warum die Bundesregierung keine große PR-Kampagne zur Geschichte von Ignaz Semmelweis auf Social Media geschaltet hat. Das wäre die Geschichte gewesen, um den Leuten näher zu bringen. Der Erfinder, der deutsche Erfinder des Händewaschens. Das ist eine deutsche Erfindung. Vorher hat sich noch nie jemand die Hände gewaschen. Und dann kam Ignaz und hat erfunden, dass sich die Hände gewaschen werden sollten. Und dafür hat er nichts bekommen, sage ich dir. Nichts. Kein bisschen Lob. So.
Also zunächst mal, Ignaz Semmelweis hat zwischen 1818 und 1865 gelebt. Und seine Geschichte ist eine Abfolge von tragischen Wendungen, die einen tiefen Schatten auf die Medizingeschichte werfen. Zunächst sind da die Frauen, deren Leben sinnlos erlosch, obwohl ihre Rettung so greifbar nah war. 1847, in den Fluren einer Wiener Entbindungsstation, entdeckte der Geburtshelfer Semmelweis einen beunruhigenden Zusammenhang. Die Sterblichkeitsrate sank dramatisch, wenn die Ärzte sich vor den Untersuchungen die Hände wuschen. In seiner Klinik gingen die Ärzte oft vom Seziertisch direkt zum Kreisbett, ohne auch nur daran zu denken, sich zu reinigen. In manchen Monaten starb dort jede dritte Frau unter qualvollen Umständen.
Weil man sich die Hände nicht gewaschen hat. Und warum dieses Händewaschen geholfen hat, konnte er nicht sagen, weil er die Keimtheorie und so noch nicht so weit war und er davon auch nichts wusste. Doch er hat einfach den offensichtlichen Praxiszusammenhang gesehen, dass eben sehr viele Frauen Fieber bekommen, wenn sich die Hände nicht gewaschen wurden. Und das Problem war, dass die Ärzte eben oft an Leichen Sezierungen vorgenommen haben in der Leichenhalle, Leichen, die an Krankheiten gestorben sind, und dann direkt zur Entbindungsstation gegangen sind, ohne sich die Hände zu waschen oder Handschuhe zu tragen, beziehungsweise nicht mal Handschuhe zu tragen und die dann natürlich auch nicht zu wechseln. Also einfach mit den ungewaschenen Leichenfingern bei der Geburt helfen, ist keine gute Idee. Wirklich keine gute Idee. Da hätte man draufkommen können, finde ich. Aber
ja, obwohl Semmelweis in seinem Krankenhaus Leben rettete, verhallte sein Ruf nach Veränderungen tauben Ohren. Die Ärzte jener Zeit schüttelten den Kopf über seine unbegründeten Behauptungen und weiterhin starben Menschen, weil niemand sich die Mühe machte, seine Methode anzunehmen.
Ja, die Zahl von Leben, die da hätten gerettet werden können, einfach mit so einer minimalen Veränderung. Ja. Und die dritte Tragödie betrifft Semmelweis dann persönlich und weniger die Frauen im Kindsbett, weil er durch die Ablehnung an den Rand des Nervenzusammenbruchs getrieben wird. Und ein Kollege, der seine Verwirrtheit bemerkte, verhält sich dann extrem kollegial und lockt ihn in eine Wiener Heilanstalt für psychisch Kranke unter einem Vorwand. Als Semmelweis dann erkennt, wo er hingelockt werden will und fliehen will, ist es zu spät. Die Wächter der Anstalt packen ihn gegen seinen Willen, das war damals möglich, schlagen ihn brutal zusammen und schnüren ihn in eine Zwangsjacke. Und zwei Wochen später verstarb Ignaz Semmelweis wahrscheinlich an den Folgen von diesen Misshandlungen. Bei diesem Überfall nach seinem Tod kehrte dann auch die Wiener Krankenhausgeburtsklinik, in der er gearbeitet hat, zu ihren bewährten Praktiken zurück. Das heißt Leichenfinger statt Händewaschen. Und die Sterblichkeitsrate stieg wieder auf das Sechsfache von vorher. Semmelweis verrückte Ideen wurden verworfen und Sterben ging weiter. So, als hätte nie jemand versucht, das zu verhindern.
Ja, das tut schon weh.
Mies, der wollte einfach nur, dass die Leute die Finger waschen und das hat wirklich sein Leben ruiniert. Was wir bei der Eisenbahn auch sehen und beim Regenschirm und so, die Sorgen, um die sich, also beim Regenschirm ist weniger, aber bei der Eisenbahn mehr, die Sachen, um die sich Sorgen gemacht wurden, waren oft nicht, also die ganzen Gedanken, die sich die Ärzte, die ganzen Erfindungen, wie sich das Fieber hergeleitet haben, warum die ganzen Patientinnen von ihnen nach der Geburt sterben müssen, weil das und versucht haben, da eben medizinische Erklärungen für zu finden, quasi überall gesucht haben, nur nicht da, wo es offensichtlich war. Mhm. Genauso wurde bei der Eisenbahn eben auch von dieser Eisenbahnkrankheit und solchen Befürchtungen ausgegangen, ohne die großen sozialen Umwälzungen, die das Ganze mit nach sich ziehen würde und auch großen gesellschaftlichen Krisen irgendwie zu sehen oder ja, sich darauf vorzubereiten, da dagegen zu arbeiten, keine Ahnung. Das musste alles immer erst passieren danach, dass man gesagt hat, ah ja klar, die Eisenbahn führt dazu, ne? Das ist klar, logisch, aber das muss immer erst, ne? Das ist immer erst ein Schritt später, dass wir darauf zurückblicken und sagen, ja, ja, so war das damals in der industriellen Revolution. In dem Moment selber sehen das die allerwenigsten Leute und die, die es dann sehen, weil sie in der Praxis vor Ort das Leid sehen, sei das jetzt Ignaz Semmelweis auf der einen Seite mit in der Geburtsstation oder sei das Marx und Engels auf der anderen Seite in englischen Fabriken und sich dann Gedanken dazu machen, denen wird es in ihrer Zeit meist nicht so besonders gedankt. Wenn wir an Marx einsames Begräbnis auf dem armen Friedhof von London denken oder so. Und im Großen und Ganzen sollten diese Beispiele einen auch trotz des tragischen Beispiels von Semmelweis einen eigentlich dazu motivieren zu sagen, er soll seine eigenen Träume schon auch verfolgen und auch wenn ein paar Leute das erstmal ablehnen oder nicht die Idee verstehen oder sehen, die du da präsentierst, am besten einfach trotzdem mal machen und schauen, wo es hingeht. Und dann sind wir eigentlich schon beim Thema der 100. Folge des heutigen Podcasts angelangt, wenn wir bei Sachen sind, bei unsinnigen Träumen, die man einfach trotzdem mal macht. Dann ist dieser Podcast ein kleines, aber feines Beispiel für sowas.
Das stimmt wohl. 100 Folgen.
100 Folgen. Lass mal den Episodenkatalog öffnen und durchgehen kurz zusammen. Und wir fangen bei der Folge Nummer 1 an, die sich bis heute immer noch, glaube ich, unsere meistgehörte Folge ist. Über Podcasts. Also läuft auf YouTube gut, aber läuft extrem gut auf den ganzen Podcast-Plattformen.
Der Hexenhammer, oder?
Der Hexenhammer, genau.
Ja. Der Folge hört man auch an, dass es unsere erste ist.
Ja, tatsächlich ist es so ein bisschen ein Ding. Man will natürlich die Leute irgendwie, finde ich das gut, dass die erste Folge so ist, wie sie ist, und man die Entwicklung auch ein bisschen mitverfolgt, wie wir professioneller werden oder besser werden vom Schnitt bis über die Skripte konzipieren und alles andere, dass man unsere Lernerfahrung da ein bisschen mitverfolgen kann. Auf der anderen Seite hören sich natürlich super viele Leute, wenn sie einen neuen Podcast entdecken, dann die erste Folge an und wollen vorne einsteigen. Und ich befürchte so ein bisschen, dass es auch viele Leute verschreckt. Aber das ist auf jeden Fall eine unserer lustigeren Folgen, würde ich sagen. Auch wenn die Aufnahmequalität schlecht ist, ist die unterhaltsam, weil sie eher in die lustige Richtung geht. Ja, schreibt mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Hat euch das abgeschreckt, als ihr die erste Folge gehört habt und musstet euch dann überwinden, weiterzuhören? Dann wurde es besser oder fandet ihr die erste Folge so gut, dass ihr gesagt habt, jetzt höre ich mir den Podcast weiter an? Wenn ihr euch das jetzt gerade anhört, Minute 35 oder so, der 100. Folge, dann gehe ich davon aus, dass ihr euch auch ein paar andere Folgen schon angehört habt. Von daher seid ihr das perfekte Publikum heute, um auch so ein paar Fragen zu stellen, ein bisschen Feedback einzuholen, was ihr euch wünscht für die Zukunft des Podcasts. Das haben wir 100 Folgen produziert, wir sind ein bisschen besser geworden in dem, was wir machen. Wir haben noch viele Bereiche, in denen wir uns weiter verbessern können. Ne, Jonas, neues Mikro?
Definitiv. Ist auf meiner Weihnachtswunschliste.
Wunderbar. Weihnachten kommt ja bald. Und genau, also kommentiert hier gern fleißig oder schreibt uns eine Mail, was ihr euch wünscht, was ihr euch vorstellen könnt. Wir haben noch eine riesen Liste an Themen, die in der Zukunft angedacht, geplant sind, die kommen werden. Ich würde gern wieder so ein paar Sachen zu moderner Esoterik machen. Ne, ich plane eine Yoga-Folge immer noch.
Das haben wir in letzter Zeit tatsächlich auch ein bisschen weniger gemacht. Mal von der mit der Folge zusammen mit Onkel Michael abgesehen, war es weniger Esoterik auf jeden Fall in letzter Zeit. Womit wir eigentlich irgendwie gestartet haben auch. Gerade am Anfang gab es da mehr von, ja.
Ja, aber es hat mir auch gut getan, skriptmäßig mal ein bisschen wegzugehen, ein paar andere historische Ecken zu erforschen, die mich auch alle interessieren und jetzt wieder erfrischt zur Esoterik zurückkommen zu können. Ja, so ein bisschen, ne, wirklich, das ist ja der Vorteil in unserem Podcast, dass wir da themenmäßig nicht so ganz festgelegt sind. Und wenn ich jetzt nur Faschismus machen würde und jetzt seit 2 Jahren Folgen zum Faschismus vorbereiten würde, dann wäre ich, glaube ich, ein mentales Wrack. Und wenn ich seit 2 Jahren nur Esoterik-Geschwurbe machen würde, dann wäre ich auch ein Wrack. Wenn ich nur Blavatsky und Steiner lesen würde seit 2 Jahren. Und deswegen ist es, sind alles oft schwierige Themen, zwischendrin mal was Leichtes eingestreut. Und ich meander so ein bisschen zwischen den verschiedenen schweren Themenkomplexen, die mich interessieren, hin und her. Ich hoffe, ihr findet es interessant. Aber so lässt sich das für mich ganz gut aufrechterhalten, einfach von der Arbeit und von den Themen, dass ich da ein bisschen hin und her schwanken kann, auch was die Schwere und die Tiefe der Themen angeht, weil das die Vorbereitung einfach ja, realistischer macht und weniger belastend. Aber genau, es wird wieder ein bisschen mehr Esoterik kommen. Ich will auch wieder ein bisschen nach Indien gucken nochmal. Ich würde gern was zu Geschichte des Judentums machen. Fände ich sehr spannend, mal eine kleine Serie in 2 Teile oder 3 Teile dazu. Da gibt es auch viele spannende Geschichten zu erzählen, die man sonst nicht so auf dem Radar hat. Ja, so, keine Ahnung. Das Judentum im Römischen Reich zum Beispiel ist ein super spannendes Thema, wo ich gerne mal 1-2 Folgen zu machen würde. Krishnamurti steht eigentlich mal noch an. Die Anunnaki werden jetzt zeitnah kommen. Ancient Alien ein bisschen. Da werden wir nochmal über Gilgamesch reden und über quasi diese mesopotamischen Götterwelten, die sich in den modernen Ancient Aliens Theorien wiederfinden. Das wird sehr interessant, denke ich. Ja, so genug der Teaser, damit ihr ein bisschen wisst, was euch in Zukunft auch noch erwartet. Falls euch der Themenbereich jetzt ein bisschen zu sehr in die eine oder andere Richtung geschwankt ist, ja, Wünsche gerne in die Kommentare. Ja, und dann haben wir, wenn wir den Podcast durchlaufen lassen, ja ein bisschen Ariosophie gemacht und dann kam die große Helena Blavatsky-Folge, die ja immer noch sehr, sehr gut auf YouTube geschaut wird und sehr kontrovers diskutiert wird in den Kommentaren, sage ich mal.
Ja, so kann man es ausdrücken.
Ja, also wenn euch mal langweilig ist, nehmt euch ein Glas Rotwein und lest euch die Kommentare unter der Blavatsky-Folge durch, das ist ganz unterhaltsam. Oder natürlich auch sehr zu empfehlenswert, die Kommentarwelten, die sich auftun in dem Video unter dem Video vor kurzem, was wir mit Onkel Michael gemacht haben, zu den esoterischen Nazis. Das sind wirklich YouTube-Abgründe, die ich bisher noch nicht erlebt habe auf unserem Kommentar. Aber, wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen spannend. Es gibt ganz interessante Einblicke auch, wer uns so hört. Ich habe den Eindruck, die Leute, die die verwirrendsten Theorien haben, machen so 70% der Kommentare aus und dann gibt es so eine schweigende Mehrheit, die sich die Folgen anhört. Kommentiert gern mehr und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da, damit nicht nur der Eindruck erweckt wird, unsere gesamte Hörerschaft hat so spannende Ideen.
Hast du sehr diplomatisch ausgedrückt. Mir fällt gerade auch auf, wie sich die Thumbnails verbessert haben. So ab, ich weiß nicht, ist das die Schachfolge? Gefühlt ab den Schachfolgen werden die Thumbnails cooler.
Werden die Thumbnails besser?
Ja.
Ja, vielen Dank. Ich hab ein...
Also davor sind schon die Bilder da, aber so Schrift und so weiter, ja.
Also man sieht eine gewisse Entwicklung, denke ich, dass ich jetzt 100 Thumbnails für den Podcast gemacht habe und es wird, denke ich, potenziell eher besser wie schlechter.
Ja.
Ist ja auch eine meiner größten Freuden tatsächlich, die Thumbnails. Wenn wir eine Folge aufgenommen haben und ich die geschnitten habe und wieder ich dann ein Thumbnail dazu basteln kann, das ist tatsächlich, die genieße ich richtig, diese Stunde oder so, die ich dann da dran sitze. Das bereitet mir richtig Freude. Mein kleines Kunstatelier und ihr seid meine kleine Öffentlichkeit, die sich meine Thumbnails jede Woche anschaut. Genau. Zur Philip K. Dick-Folge haben wir jetzt 1-2 Mal Feedback bekommen, dass die Leute es schade fanden, dass nur Benny sich mit Philip K. Dick auskannte und wir anderen alle so planlos waren. Aber deswegen haben wir Benny eingeladen in der Folge.
Stimmt, da war ich auch nicht dabei, oder? Ich glaube,
das war ein bisschen ein Problem.
Ich hätte auch ein bisschen.
Das war falsche Besetzung. Ja, nee, wärst du da dabei gewesen, wer diese, aber ich und Mimi haben halt beide keinen Philip K. Dick gelesen gehabt, so, wir haben Blade Runner gesehen.
Ja.
Und Benny war halt der Experte, der alles gelesen hatte und seine Masterarbeit dazu geschrieben hatte und so weiter. Und dementsprechend war das so ein bisschen einseitig, was glaube ich besser gewesen wäre, wenn du da gewesen wärst. Aber nächstes Mal, wenn wir über Literaten reden, musst du da sein. Das ist
auch wenn ich sie nicht gelesen
habe. Das lernen
habe.
Wir da draus. Ja. Ja, die Schachfolge, die du angesprochen hast, hat glaube ich tatsächlich viele neue Leute zum Podcast gebracht, die sonst gar nicht so zu den Esoterik-Themen oder so gesucht hätten oder uns gefunden hätten. Sondern die einfach sich für Schachgeschichte interessiert haben. Auf der anderen Seite gab es einige Hörer, die einfach so trocken kommentiert haben, ich interessiere mich überhaupt nicht für Schach. Also bei so spezifischen Hobbyfolgen, die sich irgendwie mit so Hobbys von mir beschäftigen, die ich dann hier irgendwie, wo ich meine Recherche teile, die kommen so mittel an, die erreichen dann eine neue Hörerschaft, die uns sonst nicht entdeckt hätte. Auf der anderen Seite gibt es viele Stammhörer, die sich halt wundern, warum reden die jetzt 2 Stunden über Schach? Wenn man mit Schach nichts am Hut hat, kann ich das schon auch ein bisschen verstehen. Ich meine, wenn jetzt jemand in 2 Stunden ein Geschichtspodcast, den ich höre, 2 Stunden über Mahjong reden würde, auf einmal wäre ich auch ein bisschen verwirrt, weil ich noch nie Mahjong gespielt habe. Aber ne, es geht ja bei der Schachgeschichte nicht nur trocken um Schach, sondern auch so ein bisschen um Weltgeschichte, von daher.
Ja, lassen wir gelten.
Ah, vielleicht wäre es auch noch interessant, mal zur 100. Folge ein paar Statistiken zu teilen mit den Leuten. Mhm. Wir wurden jetzt 240.000 Mal über RSS, also über die ganzen Podcast-Anbieter Spotify und Apple Podcast und so gehört. Vielen Dank für 240.000 Downloads. Und im Augenblick sind wir so bei 25.000 Downloads im Monat, was auch eine, ja, coole Entwicklung ist. Da gehen wir stark auf die 1.000 Downloads am Tag zu, was mich sehr freut. Auf jeden Fall cool. Auf YouTube haben wir jetzt 161.000 Aufrufe.
Das ist ja auch was. Dann zusammen bei so 350.000 Aufrufe. Was? Ein bisschen mehr.
Und insgesamt haben wir auf YouTube seit der Erstellung des Kanals am 8.01.23 2.320.000 Impressionen von unseren Folgen, 2.200 Abonnenten, 26.000 Stunden Wiedergabezeit. 26.447 Stunden Wiedergabezeit. Nur auf YouTube. Wie viele Tage sind das?
Oh mein Gott. Mathe.
Auf YouTube wurden wir 1.101 Tag gehört. Vielen Dank. Vielen Dank für das Wahnsinnig, dass die Vorstellung, dass ich, also kollektiv, ihr euch 1.101 Tag unser Gelaber zur Geschichte angehört habt. Das ehrt uns sehr, auf jeden Fall. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte große Freude in den letzten 2 Jahren und schaue auch mit großer Freude auf den Katalog zurück an Folgen, den wir da jetzt haben, mit variierender Audioqualität, aber immerhin haben wir sehr, sehr viele Themen abgehandelt und haben jetzt so einen richtigen kleinen Kosmos von Folgen auch geschaffen, auf die wir verweisen können, auf die wir aufbauen können und genau, die sich mittlerweile immer enger miteinander zu so einem Geflecht verbinden aus Themen, die miteinander doch irgendwie was zu tun haben am Ende.
Ja, und wer sich jetzt fragt, Moment mal, wart ihr nicht zu dritt? Was ist...
Guter Punkt. Ja.
Ja, das stimmt. Momentan, also schon seit einer Weile, nehmen wir jetzt gerade zu zweit eigentlich meistens auf. Das heißt aber nicht, dass Mimi nicht wieder zurückkehren kann und möchte. Also, er ist viel beschäftigt momentan. Und
ja, der arbeitet einfach gerade super viel und muss dann, wenn er nicht arbeitet, sehr viel Urlaub machen. Liebe Grüße gehen raus nach Thailand, mein Lieber. Aber das also ist, glaube ich, ich und Jonas unterstützen ihn da voll und ganz. Und wenn er dann das alles sich ein bisschen gesettelt hat bei ihm und er gelangweilt wird und er endlich wieder die ganzen eingefangenen Skripte fertig schreiben will, die bei ihm noch auf dem Tisch liegen, dann freue ich mich wahrscheinlich auf, ich spekuliere es mal ganz stark, Mitte nächsten Jahres darauf, dass Milmi zurückkehrt in den Podcast und voller Energie 5 Folgen vorbereitet hat. Wir haben auch keine wütenden Kommentare mehr bekommen, dass der linksradikale Spinner im Podcast Unsinn erzählt, halt jetzt nicht mehr da ist. Die vermisse ich ein bisschen. Also Grüße gehen raus an den Hörer, der uns immer so radikale Kommentare mit so Mimi-Hate hinterlassen hat. Genau. Nicht, dass er sich zu sehr freut und denkt, er hätte Mimi vertrieben. Daran lag es nicht. Ich habe mich sehr über die Kommentare gefreut. Das war das Highlight meiner Woche. Ja, auf Patreon haben wir mittlerweile 63 Leute, die uns dort folgen und 46 Leute, die uns finanziell unterstützen.
Ja, das ist, ja, verrückt.
Vielen, vielen lieben Dank dafür. Das ist wirklich eine Riesenmotivation für mich, wenn ich manchmal abends so da sitze und denke, ach Mensch, was mache ich denn jetzt? Soll ich wirklich einen Podcast vorbereiten oder schneiden oder schaue ich mir doch stumpf Dokus auf YouTube an? Und ich mich dann immer wieder dafür entscheide, auch den Podcast zu machen, weil ich einfach denke, es gibt hier fast 50 Leute, die bereit sind, uns finanziell zu unterstützen, für das es den wert jeden Monat. Und dementsprechend raffe ich mich dann nochmal auf. Und am Ende bin ich sehr zufrieden damit und bin froh, dass ich mich aufgerafft habe. Und ja, also vielen lieben Dank. Wenn ihr uns unterstützen wollt, patreon.com/allezeitderwelt. Der Link ist auch immer in den Kommentaren. Oder ihr könnt uns auf YouTube unterstützen. Und dann bekommt ihr die Sachen alle werbefrei und ein paar Tage früher und ein bisschen, genau, extra Nachrichten von uns. Könnt uns extra Feedback geben. Könnt euch eure Namen vorlesen lassen am Ende der Folge. Ich mache das einfach jetzt direkt statt am Ende der Folge. Ganz am Ende finde ich, also 100. Folge, da muss man die Leute mal ein bisschen früher vorlesen. Uns unterstützen auf Patreon und wollen vorgelesen werden. Also ihr könnt euch da eintragen, wenn ihr das wollt. Der coolere Herr Fischer vom Adding-Gymnasium, Fanny Dietrich, Freier Stuart, Onkel Didi, Petrosilius Zwackelmann, Alexi, Katharina und Fernando. Vielen Dank. Die Liste wird länger. Es freut mich. Dankeschön. Mein kleines, verstaubtes Geschichtsherz erfreut es sehr.
Hast du eigentlich eine Lieblingsfolge?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, wenn ich jemanden den Podcast neu empfehlen würde und sagen würde, wo steigst du ein? Kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wofür sich die Leute auch interessieren. Kann man da was anderes vorschlagen? Aber ich mag tatsächlich unsere Steiner-Folgen und die Rothschild-Folgen ganz gern. Die habe ich natürlich auch beide ich vorbereitet. Das ist natürlich jetzt so ein bisschen... Nee, aber die Rothschild-Folgen fand ich, glaube ich, tatsächlich cool und wichtig. Die zu den Protokollen der Weisen von Zion mag ich auch tatsächlich sehr gerne eigentlich. Was sind deine Lieblingsfolgen, Jonas?
Puh. Also ich hatte... Es sind es eher aktuellere... Aber vielleicht, wenn ich mich auch irgendwie jetzt erst gesettelter fühle, im Podcast auch, ich weiß nicht. Da habe ich anfangs mehr gestruggelt. Ich fand generell die also Gilgamesch hat mir Spaß gemacht, auf jeden Fall. Also es ist sehr aktuell. Wichtig fand ich auch die Aktion 1005, auch eine aktuelle Folge, aber...
Stimmt, die hatte ich jetzt, die glaube ich, die wichtigste, die wir gemacht haben, würde ich sagen, von all die... Unangenehmste, aber wahrscheinlich auch die wichtigste.
Ja.
Die kann man halt nicht guten Herzensleuten empfehlen, die in den Podcast einsteigen wollen. Wenn du sagst, ich habe einen Podcast, hör dir mal die Folge zur Aktion 1005 an, dann, ja. die ist einfach sehr hart. Ja.
Ja. Nein, es ist echt eine sehr bunte Mischung und doch gibt es viele Verbindungen zwischen den Folgen, das ist echt ganz schön zu sehen. Und ja, wir haben ja eigentlich immer noch quasi jede Woche hier einen Upload, ne? Ich glaube, wir haben 100 Wochen am Stück.
Jetzt kommen wir zur echten Beweihräucherung.
Oh yeah.
Jetzt ist der Punkt nach fast einer Stunde der Folge angehört, wo wir uns...
Nein, aber das hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet vor 2 Jahren, dass...
Ich auch nicht. Ich habe das als Witz gesagt. Ich habe tatsächlich vor 2 Jahren so als Witz gedacht. Mimi hat irgendwie so Ideen gehabt, für was man noch Kreatives machen könnte mit dem Podcast-Format. Und ich meine, jetzt nehmen wir erstmal 100 Folgen so auf und dann schauen wir weiter, was wir quasi am Format ändern können oder anpassen. Und das war so ein bisschen als Witz gedacht, weil ich nicht erwartet habe, dass das hier irgendwie zu 100 Folgen wird. Aber genau, die Routine ist jetzt eigentlich ganz gut drin. Und wenn wir demnächst mal irgendwann eine Folge nicht veröffentlichen, dann nur, weil wir uns eine verdiente kreative Pause gönnen. Jetzt habe ich 100 Folgen so durchgezogen mit der Disziplin. Jetzt lasse ich die nächsten 100 Folgen ein bisschen lockerer angehen. Und wenn mal einen Monat nur 3 statt 4 Folgen rausgehen, dann will ich keine Beschwerde hören. Und nee, tatsächlich, also was ich auf jeden Fall heute noch sagen wollte, ist, wir haben jetzt natürlich in 100 Folgen schon auch viel Sachen abgegrast, die ich, zu denen ich Vorwissen hatte. Also je weniger Vorbereitungszeit wir für eine Folge hatten, desto eher haben wir eine Folge gemacht, wo ich viel Vorwissen hatte, wo ich schon viele Bücher im Studium oder über die letzten Jahre sowieso zugelesen hatte, wo ich schnell und einfach was vorbereiten konnte. Und die Folgen, wie jetzt die Aktion 1005 oder so, wo ich quasi konkret zu einem Thema ein Riesenbuch noch lesen muss und so, ist die kamen dann eher, wenn ich mehr Zeit für Vorbereitung hatte. Nur um euch dann einen Einblick zu geben. Und jetzt habe ich natürlich aber auch viele, viele Themen abgegrast, zu denen ich eine Ahnung hatte. Also jetzt nach 100 Folgen merke ich, oh, viele der Themen, über die ich gängigerweise so rede, habe ich jetzt schon eine Folge gemacht. Es gibt bestimmt noch 50 Folgen, die ich aus meinem Repertoire zaubern kann. Aber dann kommen wir irgendwann an den Punkt.
Mindestens.
Mindestens. Aber dann kommen wir irgendwann an den Punkt, wo sich quasi mein Wissen erschöpft. Und wenn wir an den Punkt kommen, müssen wir nochmal drüber reden, ob wir das Ganze vielleicht auf 2-wöchentlich umstellen, weil ich dann einfach doppelt so lange brauche, um die Folgen vorzubereiten, um euch keinen Unsinn zu erzählen. Genau. Aber bis dahin entleere ich erstmal meinen Geist komplett in diesen Podcast rein. Und wenn dann mein Geist komplett leer ist, ist Mimi hoffentlich wieder da. Ja. Genau. Ansonsten, also, wie gesagt, 100. Folge. Haut uns gern euer Feedback in die Kommentare. Hinterlasst uns eine 5-Sterne-Bewertung. Teilt den Podcast. Eure Lieblingsfolgen. Was sind eigentlich eure Lieblingsfolgen, haben wir vergessen zu fragen. Sagt uns das auch gern, finde ich sehr interessant. Und teilt eure Lieblingsfolgen gern mit Leuten, die sich dafür interessieren könnten. Teilt nicht die schlechten Folgen. Teilt vielleicht nicht den Hexenhammer. Ist keine schlechte Folge, aber ich habe halt Socken im Mund, wie wir heute schon geklärt haben. Von daher teilt eine sockenfreie Episode mit wenig Schnittfehlern, damit wir möglichst einen guten ersten Eindruck vermitteln bei den Leuten. Genau, und ansonsten?
Auf die nächsten 100 Folgen.
Auf die nächsten 100 Folgen. Finde ich sehr schön. Perfekt. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.